Wer hat am Anfang des Gottesdienstes auf die Folie hier vorne geguckt und sich gefragt, was das denn mit dieser Erntezeit soll? Wir hatten doch erst Erntedankgottesdienst vor circa 2 Wochen oder 3. Hat sich keiner gefragt? Ah, okay, die den Ablauf hatten, haben sich gestern Abend schon gefragt, schön. Und Erntezeit gleich Familienzeit, das ist ja so ein Titel, der alles sagend und doch nichts sagend ist. Ich habe, als ich die E-Mail bekommen habe mit der Frage, ob ich den Predigtdienst übernehmen kann, sofort mit Ja geantwortet. Ich war zwar gerade bei meiner Familie zu Hause, aber ich habe gedacht, wow, cool, schon wieder eine Möglichkeit, hier vorne zu stehen und zu euch zu reden und mit euch Gottes Wort zu teilen. Jetzt ist Erntedank schon ein paar Wochen her. Warum dann nochmal was zur Erntezeit machen? Warum dann nochmal einen Bibeltext, der über Ernte spricht, nochmal vorbringen? Genau, weil es hier nicht um die Ernte geht, die wir von Gott die wir gefeiert haben, das Dank, den wir gefeiert haben darüber, dass er uns Lebensmittel gibt. In dem Bibeltext, der gerade vorgelesen wurde, von dem wir heute Morgen hören, geht es zwar auch um eine Ernte, aber nicht um die Ernte von Lebensmitteln, sondern die Ernte von Menschen, die zum Glauben an Jesus Christus kommen. Und das ist das Geniale, dass wir auf einer Seite einen Erntedankgottesdienst feiern können, wo es um Ernte von Lebensmitteln geht, und auf der anderen Seite Gott das Gleiche durch sein Wort sagt, Ernte im Sinne von Menschen zu Jesus zu bringen oder einzusammeln oder zu bekommen. Und noch ein dritter Aspekt ist ja hier drin, die persönliche Saat und Ernte. Das, was man tagtäglich tut, was man sagt, wie man sich gibt, und das, was man dafür bekommt. Jetzt ist es natürlich so, dass wir jetzt so in so einer Zwischenzeit sind. Wir haben Erntedank gefeiert und bald haben wir Advent. Und was kann man dazwischen so sagen? Das fand ich auch ganz interessant. Aber als ich dann den Bibeltext gelesen habe, den ich vorbereiten wollte, dann kam mir so, Mensch, das ist eigentlich genau das, was wir immer wieder hören können. Dass wir immer wieder hören können, dass unser Leben Auswirkungen hat. So wie wir unseren Alltag gestalten, wie wir unseren Glauben leben, wie wir miteinander umgehen, das ist genau das, was, ja, wo wir säen und wo wir dann auch ernten. Im Vers 7 heißt es, macht euch nichts vor, Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Was will Paulus mit diesem Vers sagen? Was hat er gemeint, als er diesen Vers den Galatern damals geschrieben hat? Haben sie sich falsch verhalten? Verhalten wir uns heute falsch? Verhalten wir uns nicht so, wie wir sollen? Ich versuche es in einer kleinen Geschichte zu erklären. Ich war vergangene Woche im Urlaub und habe spontan meine Familie besucht. Und zwar hatte am vergangenen Mittwoch meine Oma ihren 88. Geburtstag. Ich habe gedacht, das ist eine gute Gelegenheit, mal wieder nach Hause zu fahren und die Familie zu überraschen. Von dieser Überraschung wusste nur mein älterer Bruder etwas, weil der wohnt bei meiner Oma mit im Haus und es musste ja einer zu Hause sein, damit, wenn ich ankomme, mir die Tür auch geöffnet wird, weil meine Oma in der letzten Zeit häufig ihre Freundin im Krankenhaus besucht und dann am Nachmittags, wenn ich immer da ankomme, nicht da ist. Mein Bruder hat auch schön ausgeharrt zu Hause, hat sich dann tierisch gefreut, mir die Tür aufmachen zu können, hat mir dann nochmal vorgehalten, dass wenn er ja nicht da gewesen wäre, ich jetzt vor einer verschlossenen Tür hätte gestanden. Aber so ist er. Naja, als dann der Tag drauf, der Mittwoch kam, am Dienstag bin ich angereist, am Mittwoch kam dann der Geburtstag von meiner Oma, dann hat auch der Rest meiner Familie mich gesehen. Der eine Teil war positiv überrascht, der andere hat mich gesehen und mit den Worten empfangen, warum hast du nicht gesagt, dass du da bist? So ist meine Familie, die sind dann auch immer ganz freundlich. Nein, die freuen sich und ich freue mich ja auch, meine Familie immer wieder zu sehen. Es ist zwar ein bisschen anstrengend, weil sie nicht alle an einem Ort wohnen, also jeder hat so seine eigene Wohnung und teilweise sind sie so auf 3-4 Städte verteilt. Deswegen ist es immer relativ anstrengend für mich, wenn ich meine Familie besuche, dann geht das immer so. Ich muss Termine sogar schon ausmachen, weil dann kann der, dann kann die, dann kann der, dann kann meine Oma, dann zu den anderen Großeltern. Das ist immer relativ anstrengend für mich. Aber warum erzähle ich euch das? Wir haben Familienfeier. Wir haben den Geburtstag von meiner Großmutter gefeiert. Meine Großeltern sind diejenigen, die ja gesät haben. Gesät haben in das Leben von meinen Geschwistern und mir. Sie haben immer, wenn wir als Kinder da waren, als Enkelkinder da waren, von Gott geredet. Sie haben uns viele Geschichten vorgelesen, wenn wir da übernachtet haben. Sie haben für uns bei gelegener und ungelegener Stunde von Gott erzählt. Manchmal war es uns als Enkelkindern auch ein bisschen zu viel. Dann haben wir gesagt, nee, heute möchten wir mal zu den anderen Großeltern, die reden da nicht so viel von. Aber wir haben viel, viel bekommen von unseren Großeltern. Also sie haben viel von Gott geredet und sie haben auch in einer Art und Weise von Gott geredet, die ehrfurchtsvoll ist. Da war kein Spott, kein Hohn, kein negatives Wort, keine Aussage, die irgendwie ja, zweideutig war über Gott, sondern immer nur in sehr, sehr hochachtungsvoller Rede. Es war, ihr Gott war ihnen heilig. Auch wenn die Menschen drumherum an den Straßen oder in den Häusern, den Nachbarn, wenn sie immer wieder verspottet haben, ja, die Wildsex, die mit ihrem Glauben, die haben ja ihren Gott und so, dann haben sie immer gesagt, ja, wir haben unseren Gott und unser Gott ist gut. Und sie haben immer ein sehr positives Leben vorgelebt. Und das war das, was mich so fasziniert hat und wo ich dachte, genau das ist das, was Paulus meint mit, was du erntest, was du säst. Und es gibt fast keinen Tag, wenn wir unsere Großmutter besuchen, mein Großvater ist schon seit ein paar Jahren tot, dass wir mit freudigem Herzen dahin fahren. Wir sind immer fröhlich, wenn wir unsere Großmutter besuchen können. Auch wenn wir wissen, sie erzählt uns mittlerweile schon das dritte Mal, dass ihre Freundin im Krankenhaus ist. Ich meine nicht, dass sie dement ist, sondern weil sie einfach gerade nicht so viel erlebt. Sie ist alleine zu Hause, ihre ganzen Freunde und Nachbarn sind alle in ihrem Alter schon verstorben. Sie ist die Älteste in ihrer Siedlung und ist auch nicht mehr so mobil. Deswegen hat sie das, was sie noch hat, das gibt sie weiter. Und sie sagt dann auch, ja, habe ich dir ja schon erzählt, aber ich sage es trotzdem nochmal. Und trotzdem ist es so, dass wir als Kinder, als Enkelkinder gerne zu ihr fahren. Dass wir uns freuen, dahin zu kommen. Dass wir uns freuen, sie besuchen zu können. Und so ist das für mich das Beispiel von, sie haben, als wir klein waren, in unsere Herzen gesät, dass Gott gut ist. Dass sie uns gegenüber freundlich gesinnt sind. Sie haben auch jedem von uns Enkelkindern einen Sparvertrag angelegt gehabt. Wir haben alle den Führerschein bezahlt bekommen von der Seite der Großeltern. Wir haben immer wieder Situationen gehabt, wo wir Geld von ihnen bekommen haben, wo wir in der Klemme gesteckt haben. Und das ist einfach eine Saat, die aufgegangen ist, wo jetzt sein kann, was will. Ich jederzeit, auch wenn meine Großmutter mich jetzt anrufen würde, sofort mich ins Auto setzen würde und fahren würde. Weil die Liebe, die sie in uns gesät hat, jetzt aufgeht und wir die sie zurückgeben können. Und das, was sie an Gottes Wort in unser Herz gesät hat, das geht jetzt auf. Meine Schwester ist aktiv in der Gemeinde, mein ältester Bruder ist sehr aktiv, meine Mutter und ich darf Pastor sein. Das heißt, sie sind in Anführungszeichen daran schuld, dass ich jetzt hier vorne stehe und mit euch zusammen Gottesdienst feiern kann. Paulus erklärt den siebten Vers im Weiteren so. Wer auf dem Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Wer dagegen auf dem Boden des Geistes Gottes sät, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Wie sieht das denn heutzutage mit uns aus? Ich meine, ich habe gerade das Beispiel erzählt von meinen Großeltern, die in unser Leben gesät haben und jetzt die Saat aufgeht. Leben wir so, dass wir Gutes sehen oder leben wir so, dass wir selbstsüchtig sehen? Was wird unsere Ernte sein in den nächsten Jahren? Was wird meine persönliche Ernte sein in den nächsten Jahren? Leider zeigt der erste Teil des achten Verses, was passiert, wenn wir nicht darauf achten, was wir sehen oder wie selbstsüchtig wir sehen. Ich weiß, es ist noch einiges hin bis Weihnachten, aber es gibt eine ganz tolle Geschichte aus der Weihnachtszeit, die uns vor Augen führt, was passieren kann, wenn wir nur an uns denken. Ein reicher alter Mann sitzt zu Hause in seinem großen Anwesen. Sein Angestellter kommt auf ihn zu und bittet ihn, etwas früher gehen zu können, weil am morgigen Tag ja Weihnachten ist und er noch einige Besorgungen zu machen hat. Der alte Mann ist aber ziemlich selbstsüchtig und antwortet nur grimmig: Macht sich denn die Arbeit von alleine? Was kann ich denn dafür, wenn da irgendwelche Feiertage sind, wo ich dich freistellen muss? Du arbeitest es gefälligst so lange, bis du fertig bist. Etwas enttäuscht und gebückt geht der Angestellte zurück und arbeitet weiter. Der alte Mann kommt innerlich voll in Rage und regt sich darüber auf, warum es überhaupt diese Feiertage gibt, warum man überhaupt da nicht arbeiten soll und warum er denn jetzt seinen Angestellten gehen lassen muss, nur weil irgendwelche komischen Menschen so einen Feiertag ins Leben gerufen haben. Während er so weiter in Rage verfällt, stellt der Angestellte seine Arbeit fertig und verlässt den Mann. In dieser Nacht schläft der alte Mann sehr unruhig. Er hat nämlich einen bestimmten Traum oder verschiedene Träume. Und zwar begegnen ihn in dieser Nacht drei Geister. Zuerst der Geist der vergangenen Weihnacht. Ihm wird vor Augen geführt, wie die Weihnachten oder wie die Jahre vorher oder zu seiner Jugendzeit gelaufen sind. Er sieht, wie selbstsüchtig er war, wie sehr er sich ja noch nicht mal die Freude gezeigt hat, wenn er ein Geschenk bekommen hat. Er hat auch nie daran gedacht, jemand anders ein Geschenk zu schenken, sondern wollte immer alles für sich haben. Er war ziemlich selbstsüchtig, er hat nur an sich gedacht. Als dieser Geist weggeht, kommt der zweite Geist, und zwar der Geist der gegenwärtigen Weihnacht. Er zeigt ihm den Heiligabend, wie er ablaufen wird. Er wird alleine sein und dann führt er ihn zu seinem Angestellten und seiner Familie. Er sieht durchs Fenster und sieht sie sitzen an einem kleinen Tisch in einem Raum mit dicken Mänteln an. Kein großes Essen, zwei Geschenke, ein kahler Baum. Auch als dieser weggeht, kommt der dritte Geist, und zwar der zukünftigen Weihnacht. Er sieht, dass er gar nicht mehr da ist. Sein Angestellter hat eine andere Stelle gefunden und ist jetzt froh und glücklich mit der Familie. Und irgendwann kommt er an sein Grab. Sein Grab ist total verkommen, alles dreckig und alles vermodert. Und er bekommt einen kurzen Ausblick aus seiner Beerdigung gezeigt. Außer ihm, also seiner Leiche, in dem Sarg. Und dem Pastor war keiner da. Und das machte ihn sehr traurig. Am nächsten Tag wacht er schweißgebadet auf, voller Angst, dass er was verpasst hat und dass das, was er geträumt hat, wahr geworden ist, schnappt er sich die Zeitung und guckt aufs Datum und sieht, es war doch nur eine Nacht. Aber er denkt sich, das will ich nicht nochmal erleben, das will ich nicht erleben, dass ich so selbstsüchtig bleibe. Das war mir eine Lehre, was ich da geträumt hat. Und er geht in die Stadt, kauft ein leckeres Abendessen ein, also ganz viel, kauft Geschenke ein, kauft einen schönen Baum, kauft Kohle und Holz für den Kamin und für den Ofen von seinem Angestellten, grüßt die Leute ganz freundlich in der Stadt, sodass sie sich alle fragen, wie kann das denn sein, dass der alte, vergrimmte Mann uns auf einmal begrüßt. Er kommt bei seinem Angestellten zu Hause an, gibt ihm die Geschenke, gibt ihm die Kohle, gibt ihm alles, was er gekauft hat und wünscht eine fröhliche Weihnacht. Im Anschluss sagt er dann noch, übrigens, Sie dürfen noch weiter Urlaub machen. Sie kommen bitte erst Anfang nächsten Jahres wieder. Sie haben mir so viel geholfen dieses Jahr und ich habe Ihnen keinen Urlaub gewährt. Bitte kommen Sie erst nächstes Jahr. Und übrigens, dann mal reden wir auch über das Gehalt. Also ich würde sagen, Sie kriegen das Doppelte, was Sie jetzt bekommen. Voll perplex steht der Mann und seine Familie in der Tür und nehmen die Sachen an, sind freudig und dankbar. Der alte Mann geht wieder weg und auf einmal kommt der kleine Junge von dem Angestellten angelaufen, zwickt ihn am Zipfel und sagt, wollen Sie nicht bei uns Weihnachten feiern? Wollen Sie nicht mit uns zusammen Weihnachten verbringen? Und das Gefühl, was der alte Mann dann hatte, das hat er lange Jahre nicht mehr gehabt. So eine Freundlichkeit, so eine Liebe und Fröhlichkeit in seinem Herzen. Und obwohl das eine Weihnachtsgeschichte ist sie für mich doch das beste Beispiel, was passieren kann, wenn man selbstsüchtig ist und wenn man freundlich und Fröhlichkeit sät in das Leben anderer. Es ist ja so, dass wir oft selber nur an uns denken. Ich kenne das von mir selber, dass wenn ich mit jemandem im Gespräch bin, gar nicht richtig zuhöre, sondern nur denke, jetzt gib mir doch mal eine Chance, über mich und mein Leid zu plagen. Ich stelle mich selber in den Mittelpunkt und das tut mir häufig leid, wenn ich darüber nachdenke, weil ich weiß, dass es nicht darum geht, sein eigenes Ich in den Vordergrund zu stellen, sondern einander zu dienen und einander zu teilen und miteinander im Gespräch zu sein und nicht seinen eigenen Vorteil aus der Situation zu ziehen. Ein schöneres ist es, wenn wir auf den Boden des Geistes Gottes sehen können. Wer darauf sät, wird nämlich das ewige Leben ernten. Das, wovon wir gerade im apostolischen Glaubensbekenntnis gesprochen haben, was wir bekannt haben, dass wir an das ewige Leben glauben, das können wir ernten, wenn wir auf den Boden des Geistes Gottes sehen. Wir ernten dann ein Leben mit Gott, für alle Zeit, für alle Ewigkeit, ohne Schuld, ohne Leid, ohne Schmerz, kein Hunger mehr, kein Durst, keine Sorgen. Alles wird vorbei sein und es wird Herrlichkeit sein. Und darauf dürfen wir uns freuen, wenn wir das annehmen und wenn wir anfangen, auf den Boden des Geistes Gottes zu sehen. Vers 9 erklärt das so. Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut ist oder was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Es kommt darauf an, nicht müde zu werden, Gutes zu tun. Und ich finde das total genial, dass Paulus hier das Gute und das Richtige zusammenfügt. Weil vieles ist bestimmt gut, was wir tun können. Aber ist es auch richtig? Ist es richtig, Menschen etwas zu geben? Gut auf jeden Fall. Richtig auch? Natürlich ist es richtig, den Menschen auch was zu geben. Doch es kommt darauf an, ob die Kombination zwischen gut und richtig passend ist. Durch meine Mutter und ihre Arbeit mit Obdachlosen habe ich viele Menschen kennengelernt, die kein Dach über dem Kopf haben. Es gibt einige in der Stadt Bochum, die haben sogar meine Anziehsachen an. Und einen habe ich ganz besonders lieben und schätzen gelernt, und zwar, das ist ein Obdachloser namens Mike. Er ist ein ganz ehrlicher, lieber und toller Mensch. Durch ihn habe ich aber auch gelernt, dass es zwar gut ist, diesen Menschen etwas zu geben, aber dass es nicht richtig ist, ihnen Geld zu geben oder nicht allen Geld zu geben. Die meisten, so habe ich dann rausbekommen, benutzen es nämlich wirklich nur, um sich mit Alkohol und Zigaretten vollzupumpen. Und ich habe selber erlebt, dass wenn ich ihnen was gegeben habe, also ihnen Nahrung angeboten habe, ihnen ein Brötchen oder ihnen gesagt habe, komm, wir gehen mal eben in den Markt und kaufen was zu essen ein, dass sie dann böse wurden und nur mein Geld wollten. Aber ich habe zum Glück auch solche erlebt, die sich gefreut haben, die neben mir beim Bäcker standen und sich gefreut haben, sich das Schönste aussuchen zu können. Es gibt also dies und jenes. Es gibt Sachen, die sind gut und es gibt Sachen, die sind richtig. Und die Kombination aus gut und richtig ist das, was wir tun sollen. Es ist definitiv gut, Menschen zu begegnen, egal in welcher Lebenslage wir sind und in welcher Lebenslage sie sind. Ob es Freunde sind, ob es Fremde sind, ob es Obdachlose sind oder Flüchtlinge. Es ist gut, ihnen etwas zu geben, ihnen zu helfen. Aber es ist nicht richtig, sie zu verwöhnen oder sie zu behandeln, wie wir es nicht einmal selbst mit uns oder mit unserer Familie machen. Ich finde, wir sollten ein Maß einhalten, wo wir uns und sie auf einer gleichen Ebene haben, wo wir sie nicht übervorteilen, aber auch nicht vernachlässigen. Und ich glaube, dieses Maß, was wir suchen und was wir finden können, kann uns der Heilige Geist schenken. Und dann werden wir von der von Gott gegebenen Stunde die Ernte einfahren und das bekommen, was wir gesät haben. Der abschließende Vers 10 ist für mich wie eine Parole, die ich mir neu auf meine Fahne des Lebens schreiben will. Sie zeigt in der klarsten Form, was alles vorher gesagt wurde. Solange wir also noch Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun. ganz besonders denen, die wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Es liegt mir viel daran, Menschen zu unterstützen, denen es nicht so gut geht wie mir. Menschen die Hilfe zu geben, die ich geben kann, die ich leisten kann. Ich rufe auch immer wieder dazu auf, in der sich die Flüchtlingsfrage neu zu stellen. Wo können wir helfen? Was können wir tun? Wo können wir durch unseren Reichtum den Menschen dienen? Sich aktiv mit dem Gedanken pro Aufnahme von Flüchtlingen zu beschäftigen. Wir sind ein reiches Land und wir haben die Möglichkeit dazu. Nicht mit ganz einfachen Parolen von wir schaffen das abzuwiegeln, sondern zu sagen, wie können wir das schaffen, uns selber zu überlegen, was wir machen können, selber aktiv zu werden und nicht zu sagen, okay, irgendwer macht das schon. Aber dieser Vers 10 zeigt mir, dass das nicht alles sein kann. Dass ich nicht das Pferd nur von der einen Seite aufzäume, sondern dass ich auch die andere Seite bedenke. Dass ich auch das bedenke, was der Vers hier sagt, und zwar, dass wir aufgefordert sind, allen Menschen Gutes zu tun und ganz besonders denen, mit denen wir zusammen sind als Kinder Gottes. Also mit dir und mit deinem Nachbarn, der gerade hier neben dir sitzt. Mit denjenigen, mit denen wir hier Gottesdienst zusammen feiern. Das sind die, die zur Familie Gottes gehört. Deswegen habe ich das Predigtthema bezeichnet als Erntezeit gleich Familienzeit. Weil die Erntezeit, auf die wir zugehen, von der hier die Rede ist, das Ernten von Menschen und das Ernten von dem, was man sät, ist Zeit für Familie. Familie Gottes, denjenigen Gutes zu tun, die zusammen im Hauskreis sind, die zusammen in Kleingruppen sind, in Bibelgruppen, in Seniorenkreis, im Gottesdienst, in der Jungschar. Das sind denen, auf denen wir besonders Acht geben sollen. Das schreibt Paulus hier und das erklärt er damit, wenn er sowas sagt, dass wir besonders darauf Acht geben sollen. Und ich persönlich will lernen, wieder neu darauf zu achten. Will wieder lernen, dass ich meinen Fokus nicht immer nur nach draußen setze, sondern auch mal nach drinnen, auch mal gucke, wie geht's denn meinen Mitchristen? Wie geht's denn demjenigen, der sonntags morgens mit mir hier sitzt und mit mir Gott lobt und preist? Vielleicht ist einer von euch hier oder eine, der es nicht gut geht, die finanzielle Not hat, die nicht weiß, wie die nächste Woche zu überstehen ist. Es ist gut, Menschen draußen zu helfen. Es ist gut, Flüchtlingen zu helfen. Und es ist auch richtig. Aber es ist genauso gut, richtig und vor allem wichtig, in unsere Reihen auch immer wieder hineinzukommen. Das ist das, was ich aus diesem Predigttext ganz neu mitgenommen habe. Und wenn uns das gelingt, wenn wir uns anspornen, so zu denken und das wirklich in unsere Herzen kommen zu lassen und daraus unseren Alltag zu gestalten, dann glaube ich ganz fest daran, dass das passieren kann, was das Neue Testament schon schreibt. Das Neue Testament schreibt, dass am Anfang die ersten Gemeinden ihr Leben miteinander geteilt haben, also alles, ihren ganzen Besitz, alles, was sie hatten. Sie haben sich täglich in ihren Häusern getroffen. Sie haben Gemeinschaft gehabt, sie haben Abendmahl zusammen gefeiert. Und das war nicht so, dass sie das alles gemacht haben, ohne dass das jemand mitbekommen hat. Sondern sie waren in ihrer Stadt bekannt. Sie hatten ein hohes Ansehen. Wer das nachlesen will, liest die ersten Kapitel der Apostelgeschichte. Dort steht drin, dass sie ein hohes Ansehen genossen haben in der Gesellschaft. Und wie genial wäre das doch, wenn wir hier in Eibelshausen oder im Großraum Eschenburg gesagt bekommen würden, Mensch, die Christen hier, die engagieren sich vielleicht stark für die Flüchtlinge, fürs Dorf, für die Gemeinschaft, aber die engagieren sich auch stark füreinander. Die achten darauf, dass es ihnen gut geht und dass es den Menschen da draußen gut geht. Denn einfach nur helfen, um des Helfens willen, bringt meines Erachtens nichts. Nichts für mich, nichts für meine Saat und nichts für Gott. Er hat uns gesagt, dass wir besonders auf unsere Geschwister achten sollen. Und den Punkt möchte ich in den Vordergrund stellen. Lasst uns also gemeinsam Gutes tun, oder besser gesagt, etwas Gutes tun, was auch richtig ist. Und jetzt kann es natürlich sein, dass du heute Morgen hier sitzt und sagst, was redet der von Bibel, von Gott, von Jesus? Oder was bedeutet das mit Geschwister, Familie Gottes? Dann lade ich dich ein, sprich mich nach dem Gottesdienst an, frag, was das damit zu bedeuten hat und wir kommen ins Gespräch. Und wenn du willst, können wir auch miteinander beten. Und wenn du den Impuls hast, dein Leben Jesus zu geben, dann können wir das auch tun. Trau dich und ich verspreche dir, dass du es nicht bereuen wirst. Amen.